Sag mal, woher wisst ihr eigentlich, ob das überhaupt alles irgendwas bringt?
Dann sieht man nichts. Es hat sich nichts verändert. Gar nichts.
Oder verändern die Menschen, mit denen wir arbeiten, etwas? Weil das ist ja der entscheidende Faktor. Ne? Können wir dazu anstiften?
Dass man jeden Tag ein bisschen lernt und reflektiert und dadurch besser wird.
Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für alle, die das Lernen leichter und das Verlernen schneller machen wollen. Mit Sabine Fenske-Hess und Jürgen Schulze-Seeger.
Sabine, dir wurde vor kurzem eine zentrale Frage unseres Metiers gestellt. Eine Frage, die immer wieder mal gestellt wird, manchmal auch konfrontativ. Die Frage, bringt denn das was mit dem Training? Erzähl mal, in welchem Kontext war das?
Ja, vier Leute saßen an einem Tisch, waren in einer entspannten Unterhaltung, aber zwei darin waren etwas engagierter, die sprachen nämlich über Training. Das waren zwei Trainerinnen, eine ich. Und dabei saßen zwei Männer, beide Unternehmer, einer eine Filmproduktion innehabend und der andere in einem sehr technisch orientierten Ingenieurbereich, der produziert Rohrleitungen für Unternehmen. Und dieserjenige, welcher, Peter sein Name, fragte mitten in unsere wilde Diskussion über Methodiken und Vorgehensweisen und all das, was unseren Beruf doch so großartig macht. Sag mal, woher wisst ihr eigentlich, ob das überhaupt alles irgendwas bringt?
Ja. Tja, was hast du geantwortet?
Erste spontane Antwort war genau das, was du am Anfang gesagt hast. Das ist die entscheidende Frage.
Ja. Ist schon mal und gut, dass es ein bisschen Zeit zum Nachdenken gab.
Ja, fand ich auch. Nein, ich mag die Frage, weil ich mir die selber ab und zu stelle. Es gibt ja Maßnahmen und Trainings, hinter denen, wo du hinterher denkst, ja Mensch, ich glaube, ich habe hier irgendwie echt was bewegen können und dann gibt es andere. Und bei diesen, wo sich es anfangs mindestens mal so anfühlt, dass es irgendwie doch eine Frage ist, hat das jetzt wirklich was gebracht?
Ja.
Ist auch manchmal der Zweifel so wahnsinnig wichtig und hilfreich, genau das nochmal zu überprüfen. Inwiefern waren die Rahmenbedingungen so, dass es was bringen konnte? Was habe ich dazu beigetragen, dass die so sein konnten? Inwiefern war auch mein Fokus darauf so ausgerichtet? Und das finde ich den Teil, der sich verändert hat im Laufe der Zeit. Wenn du so zurückdenkst, als wir mit diesem wunderbaren Beruf angefangen haben, Ende der 80er, Anfang der 90er, da habe ich das so kennengelernt, dass Messen von Trainingserfolg so ein Randthema war. Ja, da wurde mal ab und zu drüber geredet, da gab es ein paar nette Theorien darüber, aber wirklich betrieben hat das eigentlich so gut wie niemand und diskutiert wurde es auch wenig.
Ich würde sogar fast noch ein bisschen weiter zurückspulen, als das in den 70er Jahren losging. Da habe ich selbst das nur indirekt mitbekommen durch meinen Vater, der da schon Kommunikationstrainer war. Und diese Art der Kommunikationstrainings, die aus den USA, wie so vieles in diesem Metier zu uns rüberschwappten, das war was, das hat vorher noch niemand gemacht. Die einzigen, die das kannten, waren amerikanische Unternehmen in Deutschland. Also ich erinnere mich an Commodore beispielsweise, die gibt's schon lange nicht mehr, die den C64 gebaut haben. Das ist einigen älteren Hörerinnen vielleicht noch ein Begriff. Für die war das vollkommen normal, dass man Verkaufstrainings macht, aber das war alles so ein bisschen awkward und ein bisschen odd für die Leute, die das gemacht haben. Und da gab es immer diese entweder Neugierde, mal gucken, wie sowas ist, oder eben auch diese Frage, ja, bringt denn das was? Sind denn Menschen nicht einfach so, wie sie sind? Und heute scheint mir das so akzeptiert zu sein. Also es ist eher so, dass ich das Gefühl habe, man sollte diese Frage viel häufiger mal stellen. Bringt denn das was?
Ja, da haben uns, glaube ich, einige der wirtschaftlich schwierigen Phasen auch geholfen, damit das nochmal stärker angeguckt wird, besser hinterfragt wird, auf welche Weisen können wir denn Erfolge überhaupt messen? Weil in den wirtschaftlich schwierigen Zeiten, die wir miterlebt haben, Bankenkrise und davor alles rund um 9/11, wurden natürlich Gelder eingespart. Klar, wenn ich weiß, ich muss jetzt als Unternehmensinhaberin oder Unternehmensinhaber Menschen im Zweifel ihren Arbeitsplatz wegkürzen, dann gucke ich alternativ vorher, welche anderen Kosten kann ich einsparen. Und da sind Themen, die jetzt nicht einen absolut direkten 1:1 Auswirkungspunkt haben jetzt natürlich immer gefragt. Und Training ist so einer dieser Punkte, wo das Gefühl auch ist, komm, ich kann jetzt auch mal ein Jahr auf die Weiterbildung meiner Führungskräfte oder meiner Vertriebler ein bisschen verzichten und lieber stecke ich das Geld an andere Stellen. Und das ist auch eine absolut legitime Überlegung. Gleichzeitig ist immer die Frage, was ist der Preis, den ich zahle, wenn ich das nicht oder längerfristig nicht mache. Und das ist genau der, den wir uns stellen. Ne? Also inwiefern verändern wir da wirklich etwas oder verändern die Menschen, mit denen wir arbeiten, etwas? Weil das ist ja der entscheidende Faktor. Ne? Können wir dazu anstiften, auf eine Weise sich im Training mit sich selber und mit dem, was man tut oder nicht tut, auseinanderzusetzen, was dann dazu führt, dass hinterher die Leistung, das, was gefragt ist an einem Arbeitsplatz als Führungskraft, wirklich den Menschen in meinem Umfeld eine Entwicklung zu ermöglichen, dass die wachsen, dass die hinterher den Job noch besser machen können, dass ich tatsächlich in der Lage bin zu delegieren, was ja immer eine kopfmäßig klare Sache ist. Natürlich muss ich als Führungskraft delegieren. Ich will ja meine Zeit anders einsetzen können, damit ich für mehr Menschen einen Impact mache. Aber dieses wirkliche Delegieren ist ja dann am Ende halt immer gar nicht trivial, weil ich das bisher gemacht habe. Ich habe einen qualitativen Anspruch. Ich weiß, dass ich es irgendwie auch hingekriegt habe. Und jetzt will ich da Menschen ranlassen, die das bisher noch nicht in der Tiefe oder Geschwindigkeit oder mit der Art und Weise betreiben, wie ich das immer gemacht habe. Das heißt, die will ich dahin entwickeln. Und das kostet mich wieder Zeit. Und schon bin ich in einer der berühmten Schleifen drin. Und das sind Dinge, die wir halt in den Trainings mit den Menschen angucken und schauen, wo kannst du rauskommen aus diesem Kreislauf, der dich vielleicht daran hindert, den entscheidenden Schritt in der Führung zu machen.
Ja, Entwicklung wird zumindest beschleunigt. Also ich gehe manchmal sehr bescheiden daran, wenn ich diese Frage gestellt bekomme und sage, nee, muss man nicht. Man muss nicht Führungstrainings machen. Die Leute lernen auch durch die Praxis, vielleicht sogar da am allermeisten. Aber der Prozess ist sehr viel länger, wenn man beim Lernen weder beobachtet wird, das heißt keine Hints bekommt, welche anderen Optionen gibt es denn in Bezug auf dieses gezeigte Verhaltensmuster noch. Und zum anderen geht es bei Training immer um Stetigkeit. Ich habe vor kurzem bei Simon Sinek eine tolle Metapher gehört, wenn man ins Fitnessstudio geht und meinetwegen eine Stunde da trainiert und danach nach Hause geht und in den Spiegel guckt. Dann sieht man nichts. Es hat sich nichts verändert. Gar nicht. Und dann geht man nächste Woche wieder hin und hat eine Stunde trainiert oder vielleicht auch zwei, geht nach Hause und stellt sich vor den Spiegel und sieht nichts.
Nichts.
Und ich finde Training, also es gibt so Ad-Hoc-Erfolge, wo man direkt danach Dinge anders machen kann und dadurch sehr viel effizienter oder sehr viel wirksamer ist. Aber es geht darum, dass man überhaupt eine Lernkultur in Unternehmen etabliert, die bedeutet, dass man jeden Tag ein bisschen lernt und reflektiert und dadurch besser wird. Und dann kommt immer eben auch dieser Vergleich dazu, dass ja, das kostet was. Das kostet sowohl die Zeit und die Gehälter dieser Menschen, die nicht da sind für die Zeit des Trainings oder des Programms. Aber wenn man das vergleicht mit intensiven Branchen wie, also selbst ein einfacher Zahnarzt muss eine Stange Geld in die Hand nehmen, um seine Gerätschaften dazu kaufen. Das sind Hunderttausende, die da investiert werden. Und in vielen Unternehmen, in denen Kommunikation und Führung und all diese Dinge eine große Rolle spielen, haben die möglicherweise nur Rechner oder wenig an Büroausstattung und sonst irgendwelchen Dingen zu tragen. Und deswegen ist das irgendwann ein fester Bestandteil der Budgetierung geworden. Das ist der Anteil, den wir in die Kompetenz unserer Mitarbeitenden stecken.
Klug geschwätzt. Der Klassiker in der Evaluation. Noch immer sind das die Levels von Kirkpatrick. Gemessen werden die Zufriedenheit der Teilnehmenden, der Lernerfolg, die Umsetzung heißt die Verhaltensveränderung. Und das Ergebnis, was diese Verhaltensveränderung im Unternehmen oder Arbeitsumfeld auslöst. Wie genau gehen die Messungen auf den unterschiedlichen Ebenen? Bei Zufriedenheit, das kennst du. Abfragen, die im Nachgang des Trainings gemacht werden, entweder über Online-Fragebögen oder manchmal auch immer noch über papierene Bögen, die im Training ausgegeben werden. Oft wird das durch den Kunden durchgeführt. Hierbei ist es cool, vorher Einfluss auf die Fragen nehmen zu können, denn manchmal entstehen sonst so lustige Sachen, wie abgefragt wird, welche Erwartungen hast du an dieses Training? Teilnehmer, keine. Inwiefern sind deine Erwartungen voll erfüllt worden? Teilnehmer, voll und ganz. Das nächste Level ist die Ebene des Lernerfolgs. Da kannst du natürlich schon innerhalb des Trainings auch durch Quiz oder ähnliche Dinge, die wirklich auch spielerisch sind, Erhebungen machen. Sei es zum Beispiel ein Quiz, was wie DALI-Click funktioniert oder das Spiel ohne Vokale, wo du Begriffe erraten lässt, indem du sie aufschreibst, ohne dass die Vokale drin sind und hinterher Erläuterungen einholst, um zu merken, inwiefern haben die Teilnehmenden das jetzt schon drauf, was du da vermittelt hast. Im Nachgang geht natürlich auch einiges. Kahoot ist eine Plattform, auf der solche Quiz erstellt werden können oder Mentimeter. Die vierte Ebene, die Verhaltensänderung, ist natürlich idealerweise über Feedback von Menschen aus dem Arbeitsumfeld desjenigen zu messen. Allerdings sind diese Infos meistens schwer zu kriegen. In manchen Trainings bitten wir die Teilnehmenden, sich genau so ein Feedback aktiv einzuholen auf bestimmte Dinge, die wir im Training vermittelt haben. Und dann holen wir uns idealerweise diese Ergebnisse in einem Transfertreffen ein. Transfertreffen online sind sowieso unser Lieblingsweg, um den Erfolg des Umsetzens tatsächlich auch selber noch mitzubekommen. Was hat das Ganze jetzt für einen Einfluss auf ein Ergebnis des Unternehmens? Das heißt, jetzt fangen wir an, in Hard Facts zu messen. Und Zahlen wie Mitarbeiterbefragungen, die vor oder nach einer Trainingsmaßnahme durchgeführt werden, sind genauso spannend wie Krankenstände oder Fluktuationsraten im Unternehmen. Wenn du es dann noch schaffst, an diese Zahlen tatsächlich auch einen Wert dran zu hängen, wo auch der Auftraggebende sagt, ja, wir können diese vielen weiteren Einflussfaktoren, die sonst noch auf diese Zahlen Einfluss nehmen, hier ausschließen und das tatsächlich dem Training zusortieren, dann kannst du sogar idealerweise so weit gehen, dass du ein Return on Investment misst, also die Kosten, die entstanden sind durch die Maßnahme, diesen Zahlen im positiven Sinne gegenüberstellst. Auch wenn Kirkpatrick Ende der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts dieses Modell entwickelt hat, es also schon wirklich ganz schön alt ist, es ist immer noch eines der benutztesten Modelle und eins, was auch in seiner Logik, finde ich, nach wie vor bestechend ist. Das war Klug geschwätzt.
Und ich habe eher das Gefühl, dass so ab den 2000ern das so normal war, dass sich für niemanden eigentlich die Frage gestellt hat, oder das auch angeboten hat, nee, wir machen bei uns gar keine Weiterbildung. Wobei du gleich bestimmt mit einer Zahl kommst, die du mir vorhin gesagt hast, die das nicht ganz bestätigt. Aber die Vorstellung, dass man in einem Bewerbungsgespräch einem Bewerber gegenüber sitzt und er fragt dann, ja, wie kann ich mich denn hier entwickeln? Wie werde ich dabei unterstützt? Und dann sagt das Unternehmen, ja, bei uns gar nicht, das ist Privatsache. Das hört man manchmal, aber es führt eben auch dazu, dass man die wachstumshungrigen mit dem sogenannten Growth Mindset oder die für sich lebenslanges Lernen als Form der Entwicklung etabliert haben, für die ist dann das Unternehmen eben gar nichts. Und deswegen wird das gemacht und eben nicht mehr so sehr in Frage gestellt.
Ja, die Zahl, die du gerade angesprochen hast, die fand ich tatsächlich überraschend. Es gibt eine Untersuchung, die Sage gemacht hat im August 22, da wurde sie veröffentlicht. Und die sagt, dass nur jedes dritte KMU im Jahr 2021 Weiterbildung betrieben hat. Das hatte sich wohl nochmal stark verändert durch Corona. Davor war es jedes zweite, was ich immer noch ehrlicherweise eine überraschende Zahl finde.
Ja.
Und da war alles gemeint, also nicht nur, dass diese Unternehmen keine eigenen Weiterbildungsmaßnahmen aufsetzen und ganz gezielt sagen, bei uns kannst du hier zwischen diesem, jenem und welchem Training wählen, sondern damit war auch gemeint, inwiefern entsenden die Unternehmen Menschen in offen angebotene Trainingsmaßnahmen.
Ja.
Also, ne, wo du dann Unternehmen oder Menschen aus verschiedenen Unternehmen triffst und mit denen über ein Thema arbeitest, was zum Beispiel Führung sein kann oder Konfliktbewältigung innerhalb von Unternehmen, Umgang innerhalb des Teams mit Unterschiedlichkeiten der Menschen, so wie das ja nun mal ist, wie wir alle sind. Also das wurde ebenfalls mit einberechnet. Oder auch Coaching-Maßnahmen, die gezielt einzelnen Personen zur Verfügung gestellt wurden. Also tatsächlich gibt es einige Unternehmen, bei denen Weiterbildung, so wie du es gerade gesagt hast, Privatsache ist. Und bei unseren vier Menschen da am Tisch war das auch insofern sehr spannend, weil Peter, der sehr technisch orientiert ist mit einem Unternehmen, was viele gewerbliche Mitarbeitende hat, wird diese Frage selten gestellt. Also die Bewerber kommen nicht von selbst und fragen, wenn sie Schweißer oder Dreher sind, danach, wie kann ich mich denn hier weiterentwickeln? Diesen Fokus bringen sie nicht mit. Ja. Und gleichzeitig, wenn ich halt darauf gucke, wir reden halt des Öfteren mal, wir kennen uns ein bisschen besser über das, was in seinem Unternehmen passiert. Und ich sehe diverse Konfliktherde, die da sind, die zu wirklich Zeitverlusten und Energieverlusten und damit auch zu finanziellen Einbußen führen, weil innerhalb der Führungsriege eben immer wieder auch eine Hilflosigkeit herrscht. Wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn da einer rumbrüllt innerhalb meines Bereiches, den ich verantworte? Und ich selber eigentlich irgendwie auch wütend bin, aber gar nicht genau. Also ich weiß natürlich, dass Brüllen jetzt irgendwie auch nicht helfen würde, aber ich weiß nicht so wirklich, was ich dann machen kann. Und ich glaube, der Blick dafür, dass das in der Entwicklung, wie du es formuliert hast, schneller gehen kann, unterstützt werden kann. Ich glaube sogar, dass manche Lösungswege wir selber schwer finden können, weil wir uns halt in einem festen sozialen Umfeld oder relativ festen sozialen Umfeld bewegen. Ne? Und da erzähle ich dann vielleicht zu Hause auch noch, ey, es war heute wieder echt oberätzend, der hat da rumgebrüllt und ich hätte ihm am liebsten eine gelangt, aber das ist ja nicht so wirklich sinnig. Aber ich komme nicht weiter. Also ich weiß nicht, was ich alternativ irgendwie tun könnte. Und ich hänge noch mit dem Sportbeispiel, was du gesagt hast, das fiel mir auch ein, während ich dir zugehört hatte davor schon, weil ich dachte, ja, wir werden ja auch ganz oft, wenn wir uns privat irgendwie vorstellen, ich bin Trainerin, gefragt, okay, welche Sportart? Was ich immer nett finde. Ich denke, oh, man traut mir zu, dass ich Sporttrainerin bin. Und gleichzeitig ist diese Parallele ja da, weil ich kann in einem Sportstudio überhaupt erstmal auf Geräte zugreifen. Ja, ich könnte ja auch zu Hause trainieren. Also warum renne ich ins Sportstudio? Weil die da Gerätschaften haben, die mir zu Hause nicht zur Verfügung stehen. Und mir die anzuschaffen, wäre blöd. Ja. Jetzt kann ich da einfach so alleine trainieren.
Ja.
Geht. Ich kann aber
viel
auch
cooler ist es, wenn da einer ist, der dich beim Trainieren anschaut und sagt, pass mal auf, mach mal die Bewegung so oder mach mal den Rücken gerade oder nimm mal ein paar weniger Gewichte. Und das ist das, was dann eben langfristig dazu führt, dass tatsächlich man eines Tages vor den Spiegel tritt und sagt, wow.
Ich glaube, jetzt sehe ich doch was. Ja, dann kommt noch dazu, dass ich da Menschen um mich rum habe, die auch gerade trainieren und mich das auch beruhigt, dass ich nicht die Einzige auf Erden bin, die gerade sich diesen Schweiß, Schmerz und Dinge, die nicht sich zwischendrin auch nicht so richtig gut anfühlen, antut. Ja. Und sowas haben wir ja in den Gruppen auch, diesen Effekt zu sehen, andere haben die gleichen Schwierigkeiten, wie ich sie habe, stellen sich die gleichen Fragen. Und gemeinsam finden wir aber auch raus, dass es jemanden in unseren Reihen gibt, die macht das schon anders oder der geht schon auf eine Weise vor, die ich bis jetzt noch nicht ausprobiert habe. Und da funktioniert das spannend, erzähl mehr. Ja. Und dann können wir eben das gemeinsam ausprobieren in dem geschützten Raum, wo es nicht so ist, dass es sofort Folgen hat, die innerhalb des Unternehmens sich auswirken. Und diese ganzen Dinge rechtfertigen unterm Strich, und da muss man halt genau gucken, den Invest, den du auch schon angefangen hast aufzuzählen. Ne? Es kommt ja noch dazu, dass natürlich auch wir gerne bezahlt werden möchten, dass Räumlichkeiten
manchmal
zur Verfügung gestellt werden. Finden wir schon nicht so schlecht. Also wir machen auch anderes, aber und Räumlichkeiten müssen zur Verfügung gestellt werden. Verpflegung wird in der Regel angeboten. Also es kommt schon einiges auf der Kostenseite zusammen.
Absolut.
Und deswegen finde ich die Frage so legitim und wichtig, ob das auf der anderen Seite sich dann wiederum auch geldmäßig messen lässt, ob das in einem Balanceverhältnis steht. Ne?
Die Frage müsste eigentlich lauten, bringt das genug, um diesen Invest zu rechtfertigen? Aber ich mag noch einen Moment bei der Sportmetapher bleiben, weil mir gerade auffällt, dass wie absurd das wäre, wenn man einen Profisportler fragen würde, bringt denn das Training was? Und dann würde der sagen, es kommt darauf an, was für ein Training und was für ein Trainer oder was für eine Trainerin. Aber niemand würde in Frage stellen, dass Trainieren im Sport notwendig ist, um Erfolge zu feiern. Und das erinnert mich an diesen Mini-Gag und diese Metapher von dem Sportjournalisten, der einen Golfer fragt oder sagte, sie hatten ja ganz schön Glück jetzt in den letzten Turnieren, weil sie die letzten 5 Turniere gewonnen haben. Und dann sagt der Golfer, ja, ich wundere mich auch, je mehr ich trainiere, desto mehr Glück habe ich. Und das ist manchmal so ein Storytelling, das auch den Unternehmen manchmal hilft, weil es geht um diese Stetigkeit, aber es geht auch darum, dass man überhaupt das Lernen, dem Lernen irgendeine Form von Aufmerksamkeit widmet. Und in dem Moment, wo auch nur ein Training im Jahr stattfindet, jetzt bei einem mittelständischen Unternehmen, zeigt das ja, aha, es gibt das Interesse daran, dass sich Menschen hier entwickeln und besser werden in dem, was sie tun, wirksamer.
Ja, und es gab gleichzeitig einen ganz interessanten Diskussionsverlauf, was diese Rahmenbedingungen angeht, wo du auch gerade sagst, ne, ein Training im Jahr. Also die Frage kann ja auch lauten, wie taste ich mich daran? Wodurch kann ich erleben, ob das was bringt? Einmal kann ich mir das natürlich erzählen lassen, aber wenn ich es selber mitkriege, dann überzeugt mich das viel mehr. Und da ist auch ein interessanter Gesichtspunkt, die Rahmenbedingungen, die das Unternehmen selber aber dafür schafft. Ja. Also zu sagen, ich nehme jetzt für eine Führungskraft einen Coach zum Beispiel oder ich schicke eine einzelne Person in ein offenes Training zum Thema Konfliktbewältigung in Teams, ist ein Schritt. Die Frage ist, welche Erwartungen ich daran hänge hinterher, um sagen zu können und zu wollen, ah, alles klar, das ist so sinnvoll, dass ich das größer aufziehe. Weil da sind wir dann beim Rahmen, den ich als Lernumgebung, Lernfeld anbiete. Ist es dann auch legitim, dass derjenige zurückkommt und sagt, ey, cool, ich habe aus dieser Weiterbildung 1, 2, 3, 4 Ideen für uns mitgebracht. Ich mag euch allen die mal vorstellen und lasst uns doch mal zusammen überlegen, wie wir das hinkriegen, dass die hier auch gelebt werden können. Oder ist das dann in der Kultur so schräg und so komisch angesehen, dass derjenige mit seinem Gelernten relativ schnell wieder in den alten Trott übergeht, weil er das Gefühl hat, mein soziales Umfeld fördert das hier gerade nicht besonders.
Das ist dann letztendlich führt das auch am Ende dahin, wie man statt jetzt nur über Trainings nachzudenken, eher über Maßnahmen oder Programme nachdenkt, wie kann man das fördern? Eben werden wir uns bestimmt noch an anderer Stelle zuwenden. Aber meine Frage jetzt an dich, Sabine, ist, sagst du manchmal potenziellen Auftraggebern, HR oder Unternehmern auch manchmal, nee, ich glaube, das bringt wirklich nichts in diesem Fall.
Ja, total, absolut. Die Frage des Ziels, also was ist denn das, was ihr damit erreichen wollt und wie ist das eingebettet in eure gesamte Unternehmensstrategie, die aktuelle? Ne? Was ist gerade bei euch relevant und inwiefern unterstützt diese Maßnahme das, was ihr da plant? Finde ich immer wieder eine entscheidende in der Auftragsklärung und auch eine, die das Thema Messbarkeit so schön nochmal mit reinholt, ne? Weil ich frage auch in der Auftragsklärung, und wie merkt ihr, ob wir das erreicht haben? Und das kann ich natürlich nur, wenn es überhaupt ein Ziel gibt. Also wenn gar keine beobachtbaren Dinge formuliert sind, wo jemand sagt, ich möchte, dass zum Beispiel eine Mitarbeiterbefragung, die vorher gemacht worden ist, wo bestimmte Führungsthemen von den Menschen benannt worden sind, mit denen sie nicht zufrieden sind. Ich habe den Eindruck, ich werde nicht genug unterstützt, wenn es darum geht, dass ich mein Privatleben und mein Berufsleben irgendwie unter einen Hut bringe. Und dieses Thema ist ja ein ganz wichtiges bei allen, die neu recruited werden wollen. Das ist ein Riesending, ne? Ich kriege nicht genug Nachwuchs für Menschen in mein Unternehmen. Ich glaube, das ist ein absolut flächendeckendes Thema, auch bei den KMU, aber eben auch bei den großen Unternehmen. Und wenn dann nicht klar ist, okay, inwiefern ist das überhaupt in eine Strategie eingebettet? Also habt ihr Programme, die das angucken? Habt ihr Themen, die auf solche Zusammenführungen oder solche Unterstützungen nach dem Motto, ich will gesunde Menschen, die bei uns gerne und glücklich arbeiten, noch mehr was darauf einzahlt? Guckt ihr euch das an? Werdet ihr diese Mitarbeiterbefragung wiederholen? Und wenn ja, was soll da passiert sein? Um wie viele Punkte soll das sich verändert haben in dem Ergebnis? Und wie können wir jetzt wiederum mit einer Maßnahme, die dann auch Training plus drumrum, sage ich immer, heißt, also ne, es geht ja uns ja immer nicht nur um die Seminarsituation, sondern darum auch zu sagen, wie wird das vorbereitet? Wie werden die Menschen auch darin unterstützt, hinterher in die Umsetzung zu gehen mit den Dingen, die sie gelernt haben? Und wenn wir dann mit einer solchen Maßnahme da reingehen, dann ist das super Erfolgversprechen. Wenn aber der Eindruck aufkommt, naja, das macht man doch jetzt so, oder?
Ja, Und also irgendwas bringt es ja immer, sage ich. Genau. Habe ich auch schon gehört. Ja.
Also ja, am Stammtisch abends reden wir darüber. Ich übertreibe jetzt maßlos, ja, aber reden wir halt darüber. Und da habe ich gehört, dass andere sowas machen und wollte ich halt auch mitmachen. So. Dann sind wir gefragt, finde ich, ne, mit dem Thema, was braucht es drumherum? Und dann ist die Frage, ob das Geld, was in ein solches Training, wenn es wirklich so eine Einzelmaßnahme gedacht, als so eine Einzelmaßnahme gedacht ist, investiert wird, nicht in einem Incentive besser untergebracht ist, wo alle Spaß haben und sich
macht
auch
eine schöne Weihnachtsfeier.
Genau.
Das sagt mein Freund Albrecht Kessel immer. Macht stattdessen lieber eine schöne Weihnachtsfeier, da habt ihr mehr von. Weißt du, du hörst ja manchmal auch so Dinge wie, ja, wir haben noch Budget. Und dann wird das halt irgendwie verwendet. Aber oftmals, wenn man dann nachfragt und schaut, an welchen Stellen würde es denn einen Hebel geben und wie können wir tatsächlich wirksam trainieren mit allem Drum und Drum, dann findet sich manchmal etwas ganz anderes, als ursprünglich beauftragt werden sollte. Also dann stellt man fest, statt eines Führungstrainings macht man eher ein Offsite mit der Geschäftsführung, weil die sich zum einen wünschen, ja, wir wünschen uns mehr Partizipation und da gibt es jetzt sowas Neues, diese selbstgesteuerten Teams, das hätten wir gerne. Und man merkt aber in dem Gespräch, die Geschäftsführung weiß selbst viel zu wenig über dieses Thema und muss sich im Klaren sein, dass Partizipation loslassen bedeutet und Vertrauen und ein paar andere Mechanismen, die damit gepaart sind. Dann fängt man lieber da an und dann fällt alles, was danach kommt, auf fruchtbareren Boden. Das ist die Idee. Und haben deine Gesprächspartnerinnen das dann in irgendeiner Form angenommen von dir?
Das weiß ich nicht. Das war auch nicht so das Ziel, da irgendeine Bekehrung herbeizuführen. Wir sind ja beide auch Bekehrungsgegner, Bekennende. Aber es war einfach schön, auch selber nochmal mit dem Thema sich auseinanderzusetzen dadurch, weil meine felsenfeste Überzeugung ist, allein wenn wir in der Rolle der Trainer, Trainerinnen und Weiterbildner, wenn wir das ein bisschen allgemeiner fassen, uns genau diese Frage bei jeder Maßnahme immer wieder stellen, sind wir überzeugt davon, dass das, was wir hier gerade anstoßen, würden wir es auf sogar einer finanziellen Ebene messen wollen, tatsächlich, so wie du gesagt hast, genug bringen, damit sich die Investition lohnt. Allein wenn wir uns das immer wieder vorher fragen und das die ganze Zeit bei der Planung im Fokus halten, glaube ich, tun wir wieder extrem was für unsere Qualität. Weil wir dann nämlich sagen können, okay, wir haben uns nicht irgendwas ausgedacht, weil wir Spaß dran haben oder es schon immer so machen, sondern das, was wir machen, zahlt die ganze Zeit auf dieses Ziel ein, was wir mit dem Unternehmen zusammen formuliert haben und darauf, dass die messbaren Ergebnisse, die wir damit erreichen wollen, auch tatsächlich eine große Chance haben einzutreten.
Absolut.
Und das ist, glaube ich, der größte Gewinn dieser Fragestellung. Bringt das eigentlich irgendwas, was ihr da so macht?
Und wie immer enden wir wahrscheinlich in diesem Podcast mit die Antwort auf diese Frage, bringt denn das was, lautet, es kommt darauf an.
Immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Adieu.
Das war Learn, Unlearn, Repeat, der Podcast für LernarchitektInnen. Jetzt abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Sabine und Jürgen freuen sich über Austausch mit dir. Schreib ihnen an podcast@bridgehouse.de.